Herzlich willkommen zu Gefühlt Gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben. Wir sind Julia
und Johanna und sprechen mit viel Herz und Offenheit über das, was sonst nur in unseren Gedanken bleibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hi, Johanna.
Hallöchen.
Hallöchen. Und du bist total eager reinzujumpen,
ja,
richtig?
Ich bin gerade richtig unter Strom. Wir hatten gerade noch
ready,
mal.
Ready.
Ich bin ready, ready. So ist es. Ready to take off. Richtig reinzuspringen. Ich habe ganz viele Gedanken, merke ich gerade, die eigentlich alle gleichzeitig raus wollen. Und dann bin ich jetzt gespannt, wie gut mir das gelingt, die alle zu sortieren und einigermaßen nachvollziehbar vielleicht auch noch nach außen zu bringen. Die letzte Folge, Vermeidung, hat bei mir ganz viel aufgeworfen und wir waren jetzt ja auch gerade schon im Vorfeld nochmal im Gespräch dazu und die eine Frage, die, glaube ich, ganz zentral ist und auch vielleicht so ein bisschen pieksy ist, ist die Frage, naja, wenn ich ja jetzt mit Vermeidung immer irgendwas vermeide, naja, dann kann ich das ja auch einfach so hinnehmen. Ne? Also
ignorieren.
Dann ist das doch einfach, ja, dann ist dann kann ich es ja auch einfach so akzeptieren, dass das so ist und dann ist das ja auch gut und dann brauche ich daran ja auch nichts zu verändern. Und ich glaube, das ist so auch, wir hatten das Thema gerade in einem anderen Kontext, ne? Dieses Selbstmitgefühl oder Selbstmitleid und wenn ich im Selbstmitgefühl bin, dann brauche ich ja nichts mehr zu verändern. Und ich habe da an Patientinnen und Patienten gedacht, ich sage, ich habe ja ganz viele Gedanken, ich bringe jetzt gerade auch mal ganz viele rein, die eigentlich alle auf das gleiche Thema, glaube ich, zurückgehen. Die dann zum Beispiel, wenn es ums Thema Akzeptanz gehen, sagen, naja, wenn ich akzeptiere, dann ist das ja eigentlich, als würde ich aufgeben. Das heißt, im Grundkern ist irgendwie im Kopf die Annahme bei vielen, inklusive mir manchmal auch, wenn ich also einfach etwas hinnehme, wenn ich etwas akzeptiere, wenn ich den Druck vielleicht auch rausnehme und wenn ich mich dem hingebe sozusagen, dann verändere ich ja auch nichts mehr. Dann ist eigentlich Stillstand. Und dazu habe ich gestern noch ein Video gesehen, ich sage ja, wie gesagt, viele Gedanken, dazu habe ich gestern noch ein Video gesehen, dieses Du bist gut genug, ist ja gerade übelster Trend, ich weiß nicht, ob der dir auch schon begegnet ist, läuft ja bis in andere Länder hinein. Und da gab es dann ein Video zu, ich musste sehr schmunzeln drüber. Und dann sagte sie, sang dann auch für einen kurzen Moment diesen Ausschnitt und sagte so, und jetzt komme ich und sag euch, nee, ihr seid eben nicht gut genug, weil wer schon gut genug ist, der bräuchte sich nicht weiter verändern. Und ich sag euch alle, wir brauchen weiterhin Veränderung. Und da dachte ich mir, eben gerade in diesem Kontext wieder, super spannend. Das bedeutet also auch wieder, die Annahme von ich bin gut genug würde auch bedeuten, ich muss nichts mehr verändern. Das ist so. Also ganz häufig, ne? Irgendwie in unseren Köpfen.
Ich habe noch keine finale Meinung dazu, das möchte ich vorweg sagen. Ich merke, dass ich da auch den Struggle habe, dass ich von der einen Seite komme, nämlich dieses Du bist nicht gut genug, ist definitiv einer meiner Grundannahmen, wie wir ja bereits wissen. Und ich weiß, dass als ein Riesenmotivator auch immer in meinem Leben war.
Ja.
Und ich Coachingstunden um Coachingstunden darum gemacht habe, diesen Motivator, also andersrum, die Verknüpfung, dass das meine Motivation ist, loszulassen. Das, was ich daraus gelernt habe, ist, meine Motivation ist übrigens heute noch da. Nur kommt sie woanders her, nur fühlt sie sich nicht mehr ganz so, also das, was du auch mit Druck beschrieben hast, ich glaube, und das ist super cool, passend genau zu dieser anderen Folge, ich glaube, häufig ist einfach das, was wir gesellschaftlich auch lernen, das, was bei ganz vielen auch immer noch Standard ist, ist über Druck, über Angst, über negative Aufladung in einer gewissen Form, Ergebnisse zu erzielen, weil das ist ja das, worum es geht.
Ja.
Und wir unterstellen damit, dass wenn wir dieses Negative nicht hätten, dass wir dann nichts tun würden.
Stagnieren würden quasi, ja.
Genau.
Ja, kommt mir sehr bekannt vor, auch aus der Schematherapie, wenn ich mit PatientInnen schematherapeutisch zum Beispiel arbeite und übrigens auch mit mir selbst in der Selbsterfahrung ist mir das auch so gegangen, da bin ich selber in die gleiche Falle getappt, nämlich dem inneren Kritiker. Wenn wir uns anfangen mit dem inneren Kritiker, also da gibt es ja in der Schematherapie, gehen wir davon aus, dass wir so alle verschiedene Anteile in uns haben, die mal lauter, mal leiser sind und es gibt eben den inneren Kritiker und es gibt auch den gesunden Erwachsenenanteil und manchmal streiten die sich dann auch so ein bisschen. Und der innere Kritiker ist so in der Überzeugung der Schematherapie ganz häufig geprägt von unseren alten Schemata, von unseren alten Überzeugungen, auch Glaubenssätzen, die da mit reingehen und von den alten Prägungen, könnte man sagen. Und mit denen verschmelzen wir natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise. Also das heißt, dass gerade was du gesagt hast, deswegen kam ich drauf, dieses du bist nicht gut genug sozusagen, als ein Grundschema oder auch ich muss mich aufopfern, um ne, anderen zum Beispiel zu gefallen, ist ein Schema, nach dem wir vielleicht arbeiten und gelebt haben und ne, denken. Und wenn wir jetzt also ganz stark mit unserem inneren Kritiker, der dann auch sowas sagt, du bist nicht gut genug, komm, du musst dich jetzt einfach mal mehr anstrengen, jetzt reiß dich doch mal zusammen, du bist schon wieder so ein Weichei, ja, und schon wieder hast es nicht richtig gemacht oder sowas, ne, wenn solche Gedankenprozesse dann aufkommen, dass man dann sagt, naja, wenn ich den inneren Kritiker jetzt aussperren würde, du hattest das in der letzten Folge, oder war es in der letzten Folge, jetzt vermische ich vielleicht auch unsere Gespräche hier miteinander, aber mit so einer stillen Treppe mal irgendwie, glaube ich, angesprochen gehabt, ne, das ist nicht.
Das war mein Real.
Ja, das ist auch geil,
Real, was ich gemacht habe.
Okay, ja, wow.
Das Mean Girl auf die stille Treppe zu setzen.
Das war's. Ja. Leute, checkt das aus, auch an der Stelle. Checkt das out. Kam gerade wieder dieses Beat in den Kopf. Ja, genau, okay, also stille Treppe, genau. Den inneren Kritiker auf die stille Treppe sozusagen zu setzen oder auszusperren, ne, und zu sagen, nein, der soll keine Entscheidungsgewalt mehr haben, der soll nicht mehr so viel Einfluss auf mich nehmen. Kam bei ganz vielen, inklusive mir, innerhalb der, ich sag jetzt mal, Begegnung mit dem inneren Kritiker, ja, aber wenn ich den aussperre, dann, da geht ja ein ganz wichtiger Antreiber, ein ganz wichtiger Anteil in mir verloren, der mich motiviert, besser zu werden. Dann bin ich ja nur noch im Nichts, dann bin ich ja nur noch im Akzeptieren und alles hinnehmen und alles ist fein und ich verändere mich gar nicht mehr und ich komme gar nicht mehr voran. Und das ist ja auch super spannend, weil das passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast Motivation gezogen aus diesem Satz heraus. Und für mich war dann die irgendwie mindblowing Erkenntnis in auch der Selbsterfahrung und auch in der Arbeit mit den PatientInnen, dass eigentlich auch der gesunde Erwachsenenanteil das übernehmen kann. Der spricht halt nur anders. Der macht uns halt nicht fertig, ja. Der basht uns nicht. Ne? Der sagt nicht so, boah, du bist so scheiße, komm, du musst dich jetzt mal noch mehr zusammenreißen, mein Gott, hast du schon wieder verschissen. Sondern der sagt halt, boah, guck mal, du hast das schon richtig gut gemacht. Wenn du das nächste Mal noch das und das vielleicht dazu machen könntest, dann, glaube ich, wird es sich für dich noch besser anfühlen. Aber ich bin schon richtig stolz auf dich, was du da jetzt heute geschafft hast, zum Beispiel. Ne? Der kann auch kritische Punkte anmerken. Dass der gesunde Erwachsenenanteil ist nicht nur der nur verstärkt und sagt toll, 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 sondern der kann auch sagen, ich glaube, in dem Punkt können wir sogar noch über uns hinauswachsen und ich sehe, du hast schon richtig viel getan. Na, das ist halt vielleicht der wichtige Punkt da dran. Zumindest war das, was ich aus der Selbsterfahrung für mich auch mitgenommen habe. Du hast aber gerade so ein bisschen gemacht. Erzähl, was kam hoch? Oder wenn du möchtest, sprich gerne. Was da in deinen Gedanken passiert ist.
Ja, mehrere Sachen. Wir sind jetzt zum einen ist das, was ich auch genau für mich als Erfahrung mitgenommen habe, ist diese Verschmelzung von den Schemata, wie du es genannt hast, mit uns als Person. Ne, das ist immer so die Frage, was ist eigentlich, wer bin ich eigentlich? Ne, was ist die Persönlichkeit? Was ist Erfahrung? Was ist das, was ich vielleicht auch...
Was ist Prägung?
Genau, was ist Prägung?
Ja.
Ich muss schon sagen, dass wenn ich das von außen betrachte, ne, und wenn ich die äußeren Rhythmiken im Sinne von Erfolg heißt, vielleicht ein riesengroßes Bankkonto zu haben und ein total geiles Auto zu fahren, ein großes Haus zu haben. Also wenn ich das als Erfolg ansetze und schaue, wie viel ich davon erreicht habe, seitdem ich die Motivation woanders herziehe, dann falle ich aktuell zumindest noch hinten runter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es anders, also dass es später mal anders sein wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles kommt. Ich bin aber gerade immer noch dabei, und das in mir selber umzudrehen. Also im Prinzip dadurch, dass ich halt so viele Dinge auch gewöhnt gewesen bin, die mit diesem Schema zu tun hatten und mit ganz vielen anderen, die in dieselbe Kategorie reinschlagen. Ne? Dieses Liebe gegen Leistung ist übrigens auch eins davon, die immer, du musst was tun damit.
Mhm.
Und ich muss mich verändern damit, ist leider übrigens auch eins davon.
Mhm.
Ich bin noch nicht gut genug, heißt, ich muss mich noch verändern.
Mhm.
Das ist das, was ganz häufig dahinter steckt.
Mhm.
Ganz oft steckt hinter Ambition, nicht immer, ganz oft, ein Teil von, ich muss irgendwem beweisen, dass.
Ja, und da geht es ums Außenbild, gar nicht so um das Bild, sich selber etwas zeigen oder symbolisieren zu wollen, sondern tatsächlich im Außen.
Mhm.
Mhm.
Ja, weil Ambition im Inneren, wenn du mal, also zumindest ist meine Wahrheit so, ne, die ich jetzt hier teile. Wenn das resoniert, dann resoniert das, ansonsten wegschmeißen. Wenn ich mich nämlich im Inneren an mich richte, dann geht es um ganz andere Dinge. Dann geht es nicht darum, ob ich viel Geld verdiene, sondern was ich mit meiner Zeit mache.
Mhm.
Wie präsent ich war.
Mhm.
Und mir wird es gerade so bewusst durch unseren Wandel hier, wie oft ich gefragt werde, ja, wie geht's dir denn jetzt damit? So als würde es jetzt schon, ne, wir sind mitten im Kisten einpacken, wir sind mitten im, ja, wie fühlt sich das denn jetzt an, dass ihr geht?
Mhm.
Weiß ich nicht, ich bin am Kisten packen. Ich kann dir sagen, wie es sich für mich anfühlt, Kisten zu packen. Aber ich bin ja noch nicht weg. Weißt du, ich meine, ich bin noch nicht irgendwo. Wie soll ich dir denn jetzt sagen, wie sich das potenziell in einem halben Jahr anfühlt? Ich kann dir sagen, wie sich Kisten packen anfühlt. Heute, hier.
Ja.
Und
wie dieser Aufbruch ganz, sich anfühlt, ne?
Ja.
Vielleicht auch, ja. Ja.
Ja, wenn ich den, ne, wenn ich mir Zeit dafür nehme, das Gefühl zu fühlen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und nicht in, es sind noch 97 Millionen Dinge zu erledigen, ich bin gerade im Abarbeitungsmodus.
Mhm.
So. Und das ist das, auch ich habe lange Zeit bis genau aufgrund dieses, ich bin nicht gut genug, immer noch mehr gemacht. Ne, da kamen, wie gesagt, auch noch andere Dinge rein. Da kam auch noch Liebe gegen Leistung rein. Da kamen noch andere, ich sag mal, diese Schemata, wie du sie genannt hast, rein. Diese Grundannahmen, diese Glaubenssätze, die sich ja alle darum kreisen in einer gewissen Form. Und ich habe ganz lange oberhalb und außerhalb meiner eigenen Kapazität, meiner eigenen Grenzen agiert.
Mhm.
Und das mit Motivation verwechselt.
Mhm. So ein bisschen, ich habe jetzt gerade so als Bild, wo du so gesprochen hast, so ein bisschen wie der Esel, der die Karotte vor der Nase hat.
Ja.
Ne? Und immer noch mehr und noch schneller und auf diese Karotte so zurennt, so,
ja,
gib sie mir doch jetzt endlich.
Und ich sage dir, wenn die eine Karotte nicht mehr funktioniert hat, habe ich sie nur gegen die nächste Karotte ausgetauscht.
Mhm. Ja.
Exakt das. Und ist dann Motivation genannt am Ende. Das ist ja der Witz bei der ganzen Geschichte.
Ja. Und manchmal hilft es da total, so diesen Step back zu machen, ne? Also diesen Schritt zurück zu machen und nochmal so drauf zu gucken, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, das ist das, was bei dir passiert, ne? Also, oder? So hört es
worum
sich von außen
im Leben?
An. Ja, genau. Mhm, worum geht es eigentlich
ist
wirklich? Ist das wirklich das?
Genau, was ist, worum geht es mir in meinem Leben?
Ja. Ich habe da auf meiner Psychotherapie-Jungseite auf Instagram gestern noch ein Video repostet, was ich gesehen hatte, was ich ganz toll fand. Da war eine etwas ältere Frau, die so aussah, als hätte sie auf jeden Fall auch sehr viel Lebenserfahrung. Und ich weiß nicht, ob sie aus dem psychotherapeutischen Rahmen kommt. Sie sprach auf jeden Fall schon auch sehr in die Richtung. Sie sagte nämlich, dass quasi früher die Kinder und Jugendliche eigentlich alle davon geträumt haben, so erfolgreich zu werden und Geld zu haben und große Autos zu fahren und ein Haus zu haben und eine Familie zu haben. Und dass das ja auch so ein bisschen der Glaubenssatz war, nachdem die Eltern der Elterngeneration sozusagen erzogen haben. Wenn du dich nur anstrengst, wenn du dich genug bemühst, dann wirst du das alles erreichen können. Und dann hat sie gesagt, und manchmal findet sie das so schade, dass über die junge Generation heute so geschimpft wird, dass sie nicht mehr so leistungsfähig seien oder ähnliches. Ich gebe es jetzt mit meinen Worten wieder, sie hat es noch schöner ausgedrückt. Und dass die junge Generation heute eben nicht mehr unbedingt diesen Anspruch hat, nach Leistung zu streben und nach Erfolg und nach Geld, sondern dass die junge Generation jetzt ganz andere Wünsche hat. Dass die Generation, die neue Generation Wünsche hat, wie, dass wir uns für Klimaschutz einsetzen, dass wir schauen, dass wir den Planeten irgendwie retten, dass wir glücklich werden, dass
nachhaltiger,
wir zufrieden sind, dass wir ja, einen Sinn in unserem Leben finden, mit uns selbst zufrieden zu sein. Und ja, das findet sie eigentlich sehr bewundernswert. Und sie wünscht eigentlich jedem, dass er genau das findet. Und da dachte ich so, ach, wie schön diese Sichtweise mal, weil, ach, kriege ich hier Gänsehaut gerade, wenn ich das nochmal sage. Weil, ja, das, also, genau, ja, das ist es. Es hat sich halt die Wertigkeit verschoben von den Dingen, die irgendwann vielleicht mal für die anderen Generationen wichtig waren. Und
anders.
Anders.
Ja, und das ist, ich bin da voll bei ihr und das ist was, was ich so spüre und das ist genau, danach richte ich ja mein Leben aus. Das, was mir mittlerweile oder was für mich die Basis dessen ist, alle Generationen vor uns haben dafür gesorgt, dass wir dahin kommen konnten, dass jetzt Sinn unser größter Antreiber wird. Und wenn man sich die Bedürfnispyramide anschaut.
Maslow'sche Bedürfnispyramide habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Ja, so ist es.
Exakt
ja.
das. Und darum ging, aber das ist genau das. Es ist wichtig zu verstehen.
Ja.
Wir, ohne die Generationen vor uns, ohne das, was sie uns als Basis gegeben hätten, wären wir nicht dort oben, weil ich sage so mal, ich glaube, Sinn ist der letzte, ist das letzte Dreieck, glaube ich, auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide, wenn ich es richtig weiß. Ja.
Also so. Persönlichkeitsentwicklung und Sinnstiftung und ja, all diese.
So. Ja. Ohne dass die Generationen vor uns die anderen Grundstöcke, die anderen Fundamente. Genau.
Wir beide wieder. Ja.
Natürlich. Gelegt hätten, wären wir nicht dort oben.
Ist so.
Und definitiv. Ich finde das so schade und ich sehe es übrigens genauso. Ich würde sogar noch einen draufsetzen. Die können heute Grenzen setzen, die wir uns noch nicht mal intern erlauben zu setzen.
Ja.
Das ist so meine Perspektive, wenn ich immer so das mitkriege, ne, dieses auf dieses, ja, wenn du mir das nicht gibst, dann gehe ich halt eben. Ne, so, das ist meine Konsequenz. Die Macht tut mir übrigens nicht weh, sondern ich weiß, ich bin gut genug in mir, dass ich was anderes finde.
Ja, jetzt jobbezogen zum Beispiel. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich kenne, die im Konzern sitzen und sich überlegen, wie sie ihre 8 Stunden irgendwie rumkriegen, weil das der sichere Job ist, obwohl sie auf den schon lange keinen Bock mehr haben, die in einem Leben festhängen, ganz krass formuliert festhängen, worauf sie keinen Bock mehr haben.
Oh,
was vermeiden sie übrigens?
Zu dem Punkt zurückzukehren.
Mal, genau, zu dem Punkt.
Wie schön. Ja, das ist genau das. Und das erlebe ich ja auch, wenn ich dann mit Patientinnen und Patienten auf das Leben draufschauen darf. Ich bin da immer ganz beseelt, auch zu sehen, was dann so die Erkenntnisse sind. Ich habe auch manche Patientinnen und Patienten, die im Rentenalter angekommen sind und die ihr ganzes Leben lang zum Beispiel in einer Firma, in einem Unternehmen gearbeitet haben und eigentlich über Jahrzehnte nicht glücklich waren dabei. Aber irgendwie, sie hat was festhalten lassen an der vielleicht auch, ja, mich will jetzt auch kein anderer mehr, jetzt bin ich eh schon zu alt oder auch.
Oh, die Ausreden sind, also, das hört sich gemein an.
Die Begründungen innen drin.
Aber die, danke, genau. Die Vermeidung. Letztlich ist es nichts anderes, wie ich verschiebe meinen Zahnarzttermin. Das war das Beispiel, was wir aus der vorherigen Folge hatten. Ne, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, also verschiebe ich meinen Zahnarzttermin, weil der Zahn tut weh, mein Gott, Mist. Ne, dieses, ich will nicht kündigen. Ja, weil ich kriege ja jetzt eh keinen Job. Die Ökonomie ist gerade nicht gut. Jetzt
bin ich
zu alt.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schaffen würde, mich neu umzustellen. Und vielleicht ist das dann
auch
irgendwie
nicht mehr
stressig.
Ich will auch nicht mehr am Anfang anfangen.
Ja, genau. Und dann kriege ich vielleicht schlechteres Geld auch. Ne? Und,
oh ja, das ist auch ein großes Thema, ja.
Ja, und was denken dann auch die anderen? Ne? Das kann auch nochmal wieder so ein Thema sein. Also gerade dann auch Elterngenerationen übrigens. Und ich kenne schon auch die Aussagen so, die Jugend von heute, die kriegt ja nichts mehr hin, die schmeißen alles so schnell weg, die sind ja so unmotiviert, die kriegen keinen Fuß mehr vorn anderen.
Ja.
Und deswegen fand ich dieses Video so toll und ich dachte so, genau, das ist genau das, was ich sehe. Und wenn wir da nochmal hinleuchten. Wir hatten das eben in dem Privatgespräch vorher. Es kommt halt immer drauf an, mit welcher Brille wir auf Dinge gucken. Wir können immer defizitorientiert drauf schauen oder auch Ressourcen. Es muss auch vielleicht dürft es auch beides sein. Ne? Also ich will nicht entweder oder sagen an der Stelle. Aber ich glaube, es ist halt auch eine Wahl. Es ist auch eine Entscheidungsfrage. Möchte ich eher die Brille häufiger nutzen oder möchte ich eher die andere Brille häufiger nutzen? Und ich sehe so viele tolle Entwicklungen in unserer jungen Generation, ja, wo ich sage, wie cool seid ihr eigentlich?
Same. Ja. Wirklich. Unterstreiche ich. Und ich finde es so schade. Ich hatte das letzte auch mit einer Freundin am Telefon. Dann sagt sie, weißt du, und dann kommen so Leute und die erzählen dir dann, ja, die Jugend von heute. Und dann sage ich, weißt du, was da antworten musst? Ja, und die Alten von gestern. Also, was ist das eigentlich für ein Spruch, gell? Die Jugend von heute? Was willst du denn damit sagen? Das, ja. Weißt du, da ist auch schon wieder dieses Implizite drin, wenn du dann mal anfängst, das, was ich mittlerweile mache, ist, die Dinge mal sehr wörtlich zu nehmen und mir zu denken, ja, aber was konkret willst du damit sagen?
Ja.
Was steckt denn dahinter? Möchtest du mir jetzt erzählen, dass du das schlecht bewertest oder dass du findest, dass mein Verhalten in diesem Moment nicht adäquat genug gewesen ist, aus deiner Perspektive heraus?
Mhm.
Du, wo du nicht in meinen Schuhen steckst.
Mhm. Ja. Ja, das Hinterfragen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Manchmal, vielleicht meinen sie es auch anders, ich glaube nicht, aber vielleicht wird auch durch diese Frage allein schon bewusst, dass das halt manchmal vielleicht auch etwas kurz gegriffen ist. Und wenn ich jetzt so an, weiß ich nicht, unsere Oma zurückdenke, ich bin mir fast sicher, ich weiß es nicht, aber ich bin mir fast sicher, dass die Generationen vor meiner Oma auch über die Generation meiner Oma dann gesagt haben, nach die Jugend von heute, ne? Oh Gott, das ist ja alles, ne? Wie die sich entwickeln und so. Also, und ich glaube, dass das auch daraus resultiert, dass einfach ganz unterschiedliche Perspektiven auf Leben in den, ja, Generationen entstanden sind. Und wir könnten das jetzt wieder an der Maslow'schen Bedürfnispyramide mit verankern, was du so toll auch herausgearbeitet hast. Genau darum geht es. Sie waren auch in unterschiedlichen Stufen und, ja, in auch ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten. Wie gesagt, diese Realität, die unsere Eltern erlebt haben, wenn ich nur genug leiste, wenn ich mich nur genug bemühe, dann kann ich, die stimmt halt für heute gar nicht mehr. Also ganz ehrlich, es gibt einige Menschen, die reißen sich echt den Arsch auf und werden sich trotzdem nie ein Eigenheim leisten können, weil es einfach verdammt nochmal zu teuer geworden ist.
Was sich ja auch, und das ist ja das, was sich extrem heute verändert, ist dieses ganze Thema Wissen ist Macht.
Ja, KI macht da ganz viel.
Das ist ja was heute einfach nicht mehr existent ist. Wissen ist heute einfach nicht mehr Macht. Und das macht ja auch ganz viel mit dem, wie wir Arbeit und wie wir unser Leben auch angehen. Der Dumme kann heute viel, ich sag jetzt mal, erfolgreicher sein, wenn wir die Definition von erfolgreich immer noch man kann Dinge im Außen zeigen, wenn wir diese stehen lassen.
Mhm.
Dann kann heute ein dummer Mensch, in Anführungsstrichen dumm, ein unstudierter, ich sag jetzt mal, ne, auch da wieder schön Schublade auf, ne, der dumme Mensch ist der keine Ausbildung gemacht hat, der nicht studiert hat, der nix quasi,
keinen Schulabschluss,
auf die Kette gekriegt hat, in Anführungsstrichen, der unmotiviert, ja, war, vielleicht sogar faul, der kann heute übrigens erfolgreicher sein, als der sich das ganze Leben lang den Arsch aufgerissen hat, um es jetzt wieder sehr plakativ zu machen, ne, und ich arbeite gerade sehr bewusst schön mit diesen Schubladen, der studiert hat, der dies gemacht hat, der alles quasi eigentlich richtig gemacht hat.
Ja. Absolut.
Und am Ende
geht der erfolgreicher raus, der viel entspannter, wie könnte man so schön sagen, sich die Eier geschaukelt hat. Ne?
Ja, genau. Ja. Und ich verstehe, dass das Frust weckt. Ich verstehe, dass dieses Lebenskonzept, was ja auch vertreten wird in einer gewissen Form dadurch, ne, das ist ja genau das, was passiert. Die Bewertungsschublade funktioniert da in dem Moment nicht mehr. Wenn ich auf so einen Menschen treffe, der potenziell sich anders verhält, als es in mein Schubladensystem passt. Was dann passiert übrigens, ist eine Dissonanz, eine kognitive Dissonanz. Das ist exakt das, was das Problem darstellt. Und was mache ich, wenn ich eine kognitive Dissonanz habe? Ich will sie korrigieren. Das ist der Grund, warum Menschen was sagen müssen.
Ja. Ihr Lieben, erinnert ihr euch noch? Ich glaube, das war Folge 1 oder Folge 2 oder sowas. Ja, kognitive Dissonanz, wir hatten das Stichwort schon. Ja, genau das ist es. Es macht so ein ganz unbehagliches Gefühl von, das passt doch nicht zusammen, wie kann das sein? Und ich glaube übrigens, jetzt gerade, wo du das so gesagt hast, dass das bei Influencern übrigens ganz häufig der Fall ist. Weswegen auch manchmal so eine Abwertung Influencern gegenüber entsteht. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, in den, gerade auch manchmal in den Medien, ne, dass da dann auch so die, ja, die arbeiten ja nichts und verdienen aber so viel Geld und so, wird ja
das
da.
Das kann übrigens
auch
nur jemand sagen, der es mal nicht selber gemacht hat, kann
das
ich
wollte
dir
ich jetzt
aus
gerade,
meiner heutigen Perspektive sagen.
Ich hätte das genau, gut, dass du es jetzt schon sagst, weil du kannst es natürlich aus eigener Erfahrung auch wirklich nochmal viel besser sagen als ich. Und ich habe mich ja ein bisschen versucht, ich bringe mich mal mehr in den sozialen Medien ein, das kam jetzt auch gerade im Rahmen der Petition und all dem, was da so war, dass ich dann ja jetzt auch ein Instagram-Account für die Psychotherapie sozusagen, also für mein berufliches Dasein in Anführungsstrichen eröffnet habe, weil ich nicht wollte, dass das alles über meinen privaten Account läuft, hatte einfach auch diesen Aspekt und habe festgestellt, ich wollte die Menschen eigentlich alle in diesen Praxisaufbau mitnehmen. Ich dachte so, oh, das wird bestimmt voll cool, ich mache da das Video und das Video und dann filme ich mich dabei, wie ich hier diese Wand, ne, ich habe so eine Gipssteinwand gesetzt, so Stein für Stein und dann filme ich mich dabei und mache da so einen Zeitraffer draus und dann sieht das so richtig cool aus und am Ende, ich hatte voll die krassen Ideen.
So.
Ja, genau, ja. Genau. Richtig, ich hatte richtig coole Ideen. Habe ich was davon umgesetzt? Nein, warum? Ist super anstrengend. Dieser Wechsel zwischen, ich will jetzt hier was machen, ich habe jetzt Aktionspotenzial in der Praxis loszulegen und ne, voranzukommen und dann aber gleichzeitig noch Handypositionierung, ah, wie stelle ich das jetzt auf? Und das hat mir viel zu viel Zeit in Anspruch genommen, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich es im Endeffekt nicht gemacht habe. Ich habe Bilder gemacht, wuhu. Ja, also ich habe Bilder gemacht, wenn Meilensteine erreicht wurden sozusagen. Mhm. Das wird auch irgendwann kommen. Aber die Vorstellung von, ich nehme die Menschen da jetzt mit in diesen Prozess, habe ich irgendwann im Laufe des Prozesses über Bord geworfen, weil ich gemerkt habe, boah, das ist mir irgendwie zu anstrengend. Jetzt hier, oh ja, scheiße, jetzt war ich ja eigentlich gerade im Baumarkt. Oh fuck, ich hätte ja eigentlich mal eine Story machen können, dass ich gerade im Baumarkt war. Ich hätte ja eigentlich mal ein Bildchen davon machen können, dass jetzt hier, was ich jetzt hier gerade gekauft habe und was ich jetzt hier alles geholt habe und wie es jetzt gerade in der Praxis der Zustand ist. Und jetzt hätte ich eigentlich gerade mal eine Story machen können, was gerade überhaupt nicht funktioniert. Das kam mir alles immer erst im Nachhinein. Ich habe in dem Moment gar nicht geschaltet und es wäre mir auch zu anstrengend gewesen. Ehrlicherweise. Also von wegen, man tut da nichts und so. Ich finde, da steckt sehr viel Arbeit drin. Und ich glaube, dass diese kognitive Dissonanz, dieses, da macht jemand angeblich nichts, ja, das was ja auch schon mal gerade bei Influencern auch nochmal ein riesen Fragezeichen ist, ob das nicht einfach nur ein Trugschluss ist. Aber der kriegt dafür auch noch viel Geld. Das macht ganz, ganz viel in den Menschen, weil, glaube ich, meine Hypothese, ich habe so viel machen müssen und kriege nicht mal ansatzweise das heraus. Das ist doch ungerecht.
Und wir sind eine Leistungsgesellschaft.
Ja. Die Leistung müsste doch honoriert werden.
Das ist das, ja, genau. Das ist das, was, das ist das Konzept meines Erachtens nach, was damit zunichte gemacht wird. Weil
und,
nicht der,
ja,
der am meisten leistet, kriegt mhm. am meisten Geld. Nein. Und ehrlicherweise, wenn ich möchte, dass du denkst, dass ich den ganzen Tag im Schaukelstuhl sitze, dann mache ich immer nur Bilder von mir im Schaukelstuhl sitzend und gebe dir das Bild, dass ich den ganzen Tag nur im Schaukelstuhl sitze.
Korrekt. Ja.
Ne? Nur mal ganz
voll.
Ne, das ist. Und du hast so einen validen, also bei dir ist nochmal, dadurch, dass du neu damit anfängst, ich sag mal, der Influencer wächst ja auch da rein, jeder wächst in seinen Job rein, hört sich so blöd an, aber ne, am Anfang von deiner therapeutischen Ausbildung hast du ja auch gedacht, oh mein Gott, was mache ich da 50 Minuten mit einem Klienten, was, ne, so, wie helfe ich dem überhaupt? Und ich, das ist das, was häufig, oder ich immer mal das Gefühl habe, dass missverstanden wird, auch das ist einfach ein Beruf, den, also eine Arbeitsweise, die du dir aneignen darfst.
Mhm.
Daran vielleicht auch zu denken, wenn du das vorher nicht gemacht hast. Und das entwickelt sich.
Mhm.
Das kann ich dir heute mit ein bisschen Erfahrung sagen. Ne? Ich kenne diese Zweifel, die du da gerade hattest übrigens. Auch, weil die hatte ich auch am Anfang. Nur zu der Info, nur um das mal zu reframen. Weil ich hatte nicht mal einen Social-Media-Account, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe meinen Social-Media-Account gegründet, weil ich mich selbstständig gemacht habe.
Mhm.
Weil ich vorher nicht aktiv war in sozialen Medien.
Ja.
Punkt. Ne? So.
Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe jetzt gerade überlegt, Fotografie ist ja auch irgendwann so ein ausgedehnteres Hobby geworden bei mir. Und tatsächlich der erste Account, den ich angelegt habe, war Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Ich hatte einen Privataccount. Nee, alles gut. Also ich nehme es wieder zurück. Ich habe gedacht, das wäre es gewesen, aber jetzt gerade merke ich, nee, das war gar nicht so. Aber das war dann der zweite Account. Also da habe ich auch für meine Fotografie-Seite eine Instagram-Seite angelegt und auch eine Facebook-Seite und habe auch gemerkt, wie krass dadurch Kundenbindung funktioniert. Also Kundenbindung und Kundengewinnung vor allem. Das war wirklich eine super Werbefläche, gerade für Fotografie.
Das glaube ich. Wir sind damit aber auch nicht groß geworden, ehrlicherweise. Es hört sich so ein bisschen, ne, das ist jetzt so, ich will das nicht als Begründung benutzen. Ich denke, da sind Menschen früher auf den Zug aufgesprungen, soziale Plattformen und ähnliches, als ich, definitiv. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mir heute denke, okay, ich will nicht, dass mir das nochmal passiert, weswegen ich AI gegenüber irgendwie offener bin. Vielleicht auch deswegen, weil ich zu der Zeit, wo AI groß kam, in Amerika war und die da einfach das einfach gefühlt schnell übernommen haben und dann nicht ganz so viel Zweifel und Ängste gegenüber hatten, wie das, was ich so in Deutschland wahrnehme, ehrlicherweise.
Mhm.
Doch wenn ich so überlege, ich bin mit ICQ groß geworden.
Ja.
Ich weiß noch, wie sich ein Modem anhört, wenn ich mich ins Internet eingewählt habe. Andersrum, ich bin noch groß geworden übrigens ohne Internet. Ne? So. Ich habe noch CDs gebrannt.
Oh ja, ich auch.
Oder Kassetten, Rekord gedrückt.
Ja, das
mit,
auch.
Im Radio. Ne, wir haben uns vors Radio gesetzt, haben die Kassette reingelegt, haben auf Rekord gedrückt, um dann das nächste Mal dieses Lied, was jetzt im Radio kam, hoffentlich, dass der Moderator nicht reinquatscht, damit wir das hören konnten.
Ja,
ne?
Und dann mit dem Stift,
meine Kinder,
ne, wenn es dann hier Salat gab quasi, weil das auf der Kassette das dann rausgesprungen ist und dann mit dem Stift da immer wieder reingedreht und aufgedreht, dass es wieder zurück. Also ich weiß, das war auch eine wilde Zeit,
Das ist ja eine ganz andere Basis und darum geht es mir eigentlich, das zu sagen. Ne? Und jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt gucke, meine Kinder, die kennen das gar nicht. Die wissen nicht, wie Musik, woher Musik kommt, wenn es nicht von Spotify oder Amazon kommt, wenn ich nicht immer mein Lied wählen darf, was ich haben will. Und überleg mal, wie frei das eigentlich ist. Das ist das, was ich mir immer überlege.
Ja.
Die sind ja schon so daran gewöhnt, auch eigene Entscheidungen, oder nicht nur eigene Entscheidungen, sondern einfach zu sagen, das will ich jetzt hören, weil sie können.
Ja,
und das sind Kleinigkeiten, die in ihrem Leben so normal sind, die halt für uns überhaupt nicht normal sind. Ich sitze bis heute manchmal da und denke mir, okay, ich merke, ich will Musik hören, aber mir fällt gar nicht ein, was ich hören will. Eventuell, ne, das ist eine Hypothese, vielleicht auch dadurch geprägt, dass ich früher einfach ein Radio angemacht habe, da lief das und daran musste ich mich halt, ne, das war einfach das, was ich hören musste, weil das nun mal das war, was im Radio lief.
Ja.
Das heißt, dieser Kanal in meinem Gehirn, dass ich quasi Musikwünsche habe, der ist gar nicht so ausgeprägt.
Geschult, sozusagen. Ja.
Genau.
Mhm.
So.
Ja, ist auch
wie
super
der
spannend.
Jetzt bei meinen Kindern ist. Und wenn ich das jetzt wieder zurück, jetzt sind wir vorgesprungen, von mir aus gesehen, wenn ich das jetzt ins Rückwärts mache und gucke, wie, ich sag mal, unsere Mutter zum Beispiel groß geworden ist, da werden ja auch ganz andere Dinge, ich sag mal, da gab es keine Autos mit Automatikgetriebe zum Beispiel. Irgendwie. Da war es auch nicht normal, dass jeder ein Auto hatte oder zwei Autos hatte, sondern da ist man vielleicht auch noch viel gelaufen und viel Fahrrad gefahren und viel Bus, wenn überhaupt, gefahren.
Und da war es auch gar nicht so selbstverständlich, dass man einen Berg mit dem Auto dann, wenn man dann mal eins hatte, hochkommt. Ne? Da erinnere ich mich auch immer an die eine Story von der Mama. Ja, das ist auch.
Oder dass man irgendwie Telefon verfügbar hat, dauerhaft
krass,
und permanent.
Nein, auf gar keinen
sondern
Fall.
Die mussten sich in der Schule verabreden oder haben sich dann am nächsten Tag in der Schule wieder gesehen. Also, und ich glaube, wenn man
das
mal.
Das war bei uns ja auch noch so.
Ja, wenn man das so ein bisschen immer mitbedenkt.
Ja.
Ne, in welcher Zeit sind Menschen groß geworden und was ist dort normal, was ist da der Standard gewesen, dann glaube ich, kann man, oder dann finde ich es immer viel nachvollziehbarer, warum gewisse Dinge so sind, wie sie heute sind und warum dann die Alten auf die Jungen schimpfen, wenn die sich selber davon angegriffen fühlen. Das ist ja immer das, was passiert.
Und ich glaube, was natürlich auch so ein Punkt ist, ist dieses, wenn wir andere abwerten, gibt es ja unbewusst bei vielen Menschen den Hintergrund, dass wir uns eigentlich innen drin aufwerten wollen. Und jetzt könnte man das ja auch erreichen, das hast du vorhin zum Beispiel so schön gemacht, nur durch die Generation vorher konnten wir überhaupt erreichen, dort jetzt hingekommen zu sein. Das ist doch auch eine Selbstaufwertung. zu sagen, wir haben die Basis, wir haben den Grundstein gelegt dafür, dass jetzt die neue Generation, die junge Generation sich um genau diese Punkte gedanklich bemühen kann oder auch emotional bemühen kann, um die sie sich jetzt eben bemühen und dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ne? Also das könnte ja das auch was sehr aufwertendes sein.
Für mich die Ressourcen,
sein.
Also da haben wir das wieder. Ne?
Brille.
Ich finde es schön, weil genau, jetzt ist genau das der Anschluss daran. Du kannst das entweder sehen mit die Jungen, ne? die machen alles anders als wir und du kannst anders natürlich als schlechter als wir formulieren oder besser oder vielleicht nicht besser, aber einfach anders im Sinne von, sie machen es anders und wir haben dazu beigetragen, dass sie das heute überhaupt so anders machen können,
genau.
Weil das ist so. Also für mich, in meiner Lebensrealität ist das einfach so.
In meiner auch. Definitiv, würde ich genauso unterschreiben. Und dann, wenn wir mit dieser Brille auf dieses du bist gut genug und müssen wir das glauben sozusagen oder andersrum, dürfen wir das nicht glauben, um uns dann noch entwickeln zu dürfen oder zu können, würde ja auch bedeuten, wenn ich jetzt mit diesem Positivfilter oder mit dieser Brille da drauf schaue, die das Ganze eher sehr ressourcenorientiert sieht, nein, es ist gut, wenn ich aus dem du bist gut genug ziehe, dass ich mit mir zufrieden sein kann, auch wenn ich vielleicht noch Punkte habe, an denen ich weiter arbeiten möchte. Das eine schließt das andere nicht aus. Du hast das irgendwann mal, ich glaube auch in einem Reel gesagt gehabt, ich muss ja nicht, um etwas zu verändern, unzufrieden sein, prinzipiell. Natürlich kann das eine Motivation sein, ne? Und manchmal ist es auch der Schuh, der besonders stark drücken muss, damit wir wirklich auch eine Veränderung schaffen. Es kann aber auch einfach sein, ich möchte, das hatten wir auch in einem anderen Podcast tatsächlich, ne, wo ich dann auch gesagt habe, ja, der Schuh muss halt manchmal auch richtig drücken, damit wir ihn verändern wollen. Und gleichzeitig kann es aber auch einfach sein, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte nach meinen Werten leben und deswegen bewege ich mich nicht aus einem Leidensdruck heraus, nicht aus einem Schuh, der drückt heraus, sondern aus einer inneren Motivation, noch Veränderung herbeiführen zu wollen, in welcher Richtung auch immer. Ne? Also zum Beispiel
mehr von
meiner eigentlichen Einstellung zu leben. Ich kann das bei mir ganz konkret machen. Thema Veganismus, Vegetarismus, Omnivore-Essen. Ne? Für mich ist die Haltung im Grundkern da, dass ich Tierschutz super finde und dass ich ist die Ausbeutung von Tieren schlimm finde. So, das ist meine ganz Klischee halt, ne? Also ganz so, ich sag jetzt mal Schublade auf, Tierschutz super, Tierausbeutung schlecht, Schublade zu. Das sind meine Haltungen. Lebe ich danach? Leider nicht in jedem Moment. Leider nicht so häufig, wie ich gerne würde. Und mich dem mehr anzunähern, das hat nichts mit einem Leidensdruck zu tun. Es ist nicht so, dass mein Schuh irgendwie unbequem ist oder so, in dem ich laufe. Ganz im Gegenteil, andersrum ist sogar der Punkt. Ehrlicherweise lebt sich's ganz bequem, einfach zum Beispiel weiterhin tierische Produkte zu konsumieren. Nicht darauf zu achten, was jetzt halt vielleicht in dem oder dem drin ist. Das ist relativ bequem. Eigentlich, wenn ich quasi so weiterleben würde, würde ich sogar bequemer leben. Aber es gibt einen intrinsischen Wunsch, mehr nach meinen Werten zu leben, wodurch ich auch bereit bin, das zu verändern. Und trotzdem kann ich über mich selber sagen, ich kann mich auch akzeptieren und ich bin trotzdem gut genug, auch wenn ich jetzt gerade noch nicht ganz meinem Wert dahingehend lebe. Und ich möchte trotzdem weiter daran arbeiten, dass ich meinem Wertesystem da näher komme. Ich hoffe, damit wird verständlich, was ich meine. Das eine schließt das andere nicht aus.
Mein Gefühl, was gerade reinkam, ist, dass sich dieses Thema, ich brauche einen Druck, um in eine Veränderung zu kommen, durch den Sinngedanken verschiebt. Ich habe das Gefühl, das ist so das, was ich jetzt eben gerade so ein bisschen auch für mich, weil ich bin irgendwann mal gestartet und ich hatte diese von weg von Motivation, nenne ich das immer, ne? So der Druck daraus, der Leidensdruck war hoch, den hatte ich früher mal. Heute habe ich das nicht mehr, sondern heute ist es so, dass ich akzeptiere, wo ich bin und trotzdem ein Zielbild vor Augen habe.
Ja.
Und das aber getrieben ist von einem, ich will noch mehr von all dem, was ich jetzt eh schon angefangen habe zu machen. Und ich weiß, dass das sich entwickeln wird, allein schon deswegen, weil ich alle Schritte vorher getan habe. Also es kommt auch so eine Entspannung da rein, weil ich merke, dass der Ball rollt.
Ja, guter Punkt.
Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob nicht dieser Druck auch benötigt wird, um diese Anfangsenergie zu generieren und ob der nicht auch gesellschaftlich bedingt dadurch ist, dass eben von Generation zu Generation da so viele andere Themen waren, dass eigentlich gar kein Fokus auf Sinnstiftung, auf Werte und ähnliches, da genau. Hat es einfach nicht für gereicht.
Ja, ganz genau.
Ne, man musste sich so sehr fokussieren, irgendwie zu überleben, ein ja. Überleben sicherzustellen in jeglicher Hinsicht, dass es überhaupt gar nicht die Frage gab, was sind überhaupt meine Werte? Möchte ich nach meinen Werten leben? Und wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, dass ich alles werden möchte in dieser Welt, was möchte ich denn dann werden? Ne, das sind, ich glaube, Fragen, die sich unsere Großeltern nie gestellt haben, sondern...
Nee, die haben das blanke Überleben gefürchtet.
So, und das ist das, was ich meine. Ich glaube, man musste auch einfach mal die Perspektive und sich mit anschauen.
Total.
Den Kontext.
Kontext, so, da haben wir es wieder.
Genau, es ist eine Frage von Kontext.
Es ist wirklich eine Frage von Kontext, absolut. Und was ich jetzt eben auch so schön fand in deiner, vorhin schon und auch jetzt nochmal wieder, es baut halt auch aufeinander auf. Und da darf also auch ganz viel Dankbarkeit in uns, also darf, ne? Ich sag ganz bewusst darf, das darf auch jeder selber für sich entscheiden, in mir gibt es die auf jeden Fall, für das, was die Generation vor uns für uns ermöglicht haben. Welche Weichen sie auch gestellt haben, damit wir heute an diesem Punkt sein können. Und neben dieser Dankbarkeit, diese Dankbarkeit muss auch nicht bedeuten, das ist mir vielleicht auch wichtig noch anzumerken, weil ich habe jetzt schon Stimmen in meinem Kopf, die vielleicht von außen kommen könnten, so dieses, ja, aber ne, die haben ja auch nicht alles richtig gemacht. Das ist richtig, ne? Man kann auch gar nicht alles richtig machen. Ich glaube, dass viele Dinge, die sie so gemacht haben, auch da wieder in dem Kontext zu betrachten sind und wir es einfach auch alle immer nicht besser wissen. Das bedeutet auch, es kann sein, dass wir feststellen, wir leben jetzt, die neue Generation lebt jetzt so mit all dem, was sie eben so leben, wie sie sich verhalten und so weiter. Und wir stellen vielleicht in 100 Jahren fest, wenn wir zurückschauen, oh Mann, da haben wir aber nicht das und das und das und das passend gemacht, weil das hat uns nämlich jetzt da und da und dahin geführt. So, dann kann das die nächste Generation wieder als neues Learning mitnehmen. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen das Geschenk. Ja, wir hatten das in deiner Bio-Folge auch schon mal mit diesem achtsamen Morden, da wurde das ja auch schon mal gesagt. Heißt eigentlich, die Dinge, die uns bewusst werden, auch durch die Dinge, die vielleicht nicht optimal gelaufen sind, können wir ja Dinge dann auch wieder versuchen zu verändern. Das heißt, auch da steckt wieder ein totales Geschenk drin. Und von daher bei mir volle Dankbarkeit auch für alle Dinge, die vielleicht schwierig waren. Auch sogar in meinem eigenen Leben, in den eigenen Prägungen, in Kontakten mit Familie, Freunden, Bekannten, LehrerInnen und Co. Das hat sich jetzt echt fast angefühlt wie eine Predigt. Das Wort zum Sonntag.
Da. Ja. Ich habe schon auch die Stimme in mir hochkommen hören, die ich bin, ne, so, ich glaube, ich muss das nicht mehr ausdrücken, dass ich diese Perspektive definitiv habe. Mhm. Und ich habe schon auch manchmal das Gefühl, dass ich mir diese Perspektive einfach von mehr Menschen wünschen würde. Mhm. Dass ich merke, dass nun, ich will jetzt nicht auf die alte Generation irgendwie, auf denen will ich nicht rumhacken. Darum geht es nicht, sondern lediglich ein Ja. Und wenn alles, was ihr gemacht habt, okay ist, ne, da haben wir das wieder, es ist gut genug. Wenn all das, was ihr gemacht habt, gut genug gewesen ist, könnt ihr dann uns zuhören und einfach akzeptieren, dass wir es jetzt trotzdem vielleicht anders machen wollen. Mhm. Und das, was ich so schön fand, also das, was bei mir eben so reinkam, ich glaube, wir verändern uns eh immer weiter. Ich glaube, ja. Veränderung und Wachstum, ob wir wollen oder nicht, liegt in unserer DNA, in jedem Menschen. Weil sonst würden wir nämlich nicht anfangen zu laufen. Das ist immer so, mein Lieblingsbeispiel ist immer, warum laufen wir als Kinder, warum fangen wir an zu laufen oder warum fangen wir an, uns überhaupt zu entwickeln, wenn nicht Entwicklung und Wachstum und Fortschritt inhärent wären für uns Menschen. Mhm. Und du kannst das vermeiden. Übrigens, pass mal auf, hier kommt ein Superdreh. Und du kannst das vermeiden, indem du immer mehr, weil das, was Vermeidung ja häufig macht, ist Frust. Und wenn du lange vermeidest, dich damit auseinanderzusetzen, was sich wirklich in dir beschäftigt, was dich wirklich bewegt, wirst du immer frustrierter werden. Das sind die Leute, die dann mit 50 auf der Arbeit sitzen und total frustriert sind von ihrer Arbeit. Die haben ganz lange vermieden, sich damit auseinanderzusetzen, was in ihnen gerade am Vorgehen ist. Hypothese, ne? Aber für mich macht die gerade sehr viel Sinn in meinem Kopf. Deswegen bringe ich sie hier so. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Vermeidung führt zu Frustration. Ja, ich überlege, wo ich davor war. Vermeidung führt zu Frustration. Damit waren wir. Und genau, ich glaube, wenn wir einfach öfter mal darauf vertrauen würden, dass es gut ist und dass wir uns darauf verlassen können, dass der Wachstum, der passiert, gut ist, ich glaube, dann könnten wir alle miteinander viel entspannter umgehen.
Oh ja, 100%.
Das war der Punkt, den ich machen wollte. Ne, dieses, ja. Wenn wir davon ausgehen, dass es gut war, was wir gemacht haben und den anderen unterstellen, dass sie es auch gut machen wollen,
ja,
schaffen wir es dann irgendwie, eine Basis zu finden.
Und uns wieder anzunähern. Ne, also als Bild vielleicht, das ist auch so, ne, ich habe ja ganz am Anfang viele Fragen auch gestellt, Hypothesen, Esch-Geschichten und so, da waren viele Gedanken. Und warum das jetzt trotzdem auch irgendwie alles wieder hier passt an der Stelle, auch wenn wir vermeintlich ganz viele weite Ausflüge gemacht haben über irgendwie Gesellschaftsentwicklung und so weiter, ist eigentlich für mich diese Grundvorstellung, kennst du Fingerfallen? Das ist das Bild, was ich gerade noch vermitteln möchte. Ja, kennst du die?
Ja.
Für alle, die es vielleicht nicht kennen, das sind so, das ist wie so ein Stab quasi, wie so ein Röhrchen, kann man sagen. Da steckt man an beiden Enden in dieses Röhrchen die Zeigefinger oder auch andere Finger theoretisch rein, jeweils ein auf eine Seite. Und wenn man dann zieht, zieht sich dieses Röhrchen enger zusammen und man kommt nicht raus, deswegen Fingerfalle, ne? Weil die Finger dann wie in einer Falle sitzen. Und die Lösung für diese Fingerfalle ist nicht zu ziehen, also nicht mehr Druck aufzubauen, sondern aufeinander zuzugehen. Das heißt, die Fingerspitzen aufeinander zuzubewegen, weil dann wird dieses Röhrchen quasi weiter, das wird dann geweitet und dadurch funktioniert es, dass wir die Finger wieder rausbekommen. Und das ist für mich so ein schönes Sinnbild für eigentlich alles, was wir gerade hier hatten. Ob das ist mit dem du bist gut genug, ob das ist mit dem Generationsthema, ob das ist mit dem Vermeiden. Eigentlich alles braucht Loslassen, Akzeptanz und so weiter. Ne? Heißt das Stagnation? Nein. Es heißt nur, ich gehe von einer anderen Seite dran. Ich gehe von einer wohlwollenderen Seite dran.
Ich lade mich auf.
Ja. Ich gehe einen Schritt darauf zu.
Ja. Für mich hat das immer ganz viel mit, ich fülle meinen Tank, bevor ich Gas geben kann.
Mhm. Ja, ist auch
mein
schön,
Sicherheitstank,
ja. Stimmt,
ne,
ja.
Wenn mein Sicherheitstank leer ist, und das ist Vermeidung, Schutzmuster, Schutzprogramme, Vermeidung, passiert, weil nicht genug Sicherheit da ist, um es ganz runterzubrechen. Und wenn mein Sicherheitstank leer ist, muss ich den erst aufladen, um Gas geben zu können.
Ja, um dann auch vielleicht wirklich eine gute Erfahrung zu machen und eine neue korrigierende Lernerfahrung schaffen zu können, die dann auch die Angst bewältigt und sich sicher anfühlt. Mhm.
Ja. Das fand ich schön. Das ist ein schönes Bild mit diesem mit dieser Fingerfalle.
Cool, dass es dir gefällt. Ich habe immer wieder dran gedacht, es einzubringen, schon in den letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folge, und habe es dann immer wieder, nein, jetzt passt es gerade doch nicht. Und jetzt dachte ich, zum Ende dieser Folge hau ich es noch raus. Ist mir egal jetzt.
Sehr gut. Damit sind wir am Ende von dieser Folge von Gefühlt Gedacht angekommen.
Wenn dich etwas aus dieser Folge berührt hat, wenn du Gedanken, Fragen oder auch Themenwünsche mit uns teilen möchtest, dann schreib uns doch einfach.
Das geht über unsere Mail info@gefühlt-gedacht.de oder über Instagram gefühlt.gedacht. Gefühlt dabei immer mit UE. Wir freuen uns, von dir zu hören.
Und jetzt noch ein Aufruf in eigener Sache.
Wir sind noch ein junger Podcast und freuen uns deshalb riesig über alles, was uns hilft, weiter zu wachsen.
über Feedback, über Nachrichten, über geteilte Folgen mit all den Personen, die es vielleicht aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis interessieren könnte, über ein Follow auf Instagram und natürlich auch über eine Bewertung auf der Plattform, auf der du uns hörst.
All das hilft uns dabei, zu wachsen und größer zu werden.
Danke, dass du heute dabei warst, dass du mitgefühlt, mitgedacht und mitgehört hast. Bis zum nächsten Mal bei Gefühlt gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben.